Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wer ist Anne? Wer weiß das schon, wer kann's sagen? Das Drama von Martin Krimp gibt's an der Berliner Schaubühne. Bei der Berlinale, da interessieren uns Filme über Nahost und Wassily Kandinskys kosmische Malerei. Die wird uns beschäftigen. Alles das mit Michael Köhler. Willkommen. War's das eigentlich jetzt mit dem transatlantischen Bündnis? Die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz, die sei in gewissem Sinne ein europäischer Albtraum, aber auch klärend, das sagte deren Leiter Christoph Häusken. Der amerikanische Vizepräsident Vance hatte den Europäern in München ja die kalte Schulter gezeigt und sie ermahnt. Heute treffen sich nun die eilig einberufenden Rumpfeuropäer bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Sondergipfel und suchen noch einen Platz am Verhandlungstisch, wenn USA und Russland morgen allein über die Ukraine zu beraten beginnen. Erleben wir gerade den Siegeszug einer autoritären Avantgarde, die sich um regelgeleitete Bündnispolitik nicht kümmert? Mit dem Politik-, mit dem Kulturwissenschaftler Klaus Leggevi habe ich darüber gesprochen und ihn gefragt, hat das Progressive inzwischen die Seite gewechselt? Ist es ausgewandert?
Naja, nicht das Progressive ist ausgewandert. Die meisten Leute wissen schon noch recht genau, was links und was rechts sein soll und dass soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit eben eine eher progressive Antwort erfordern. Aber natürlich sind progressive Vorstellungen zur Gesellschaft und Wirtschaft, auch zur Steuerpolitik, ziemlich auf den Hund gekommen und kommen eben bei der Mehrheit nicht mehr an. Wenn man guckt, die Linke hat sich mit diesem Programm gerade mal auf 7% gesteigert, aber mit Grünen und SPD zusammen würden die Linksparteien gerade mal ein Drittel der Leute mobilisieren. Das liegt daran, dass heutzutage, und das ist ein Fehler der Linken gewesen, Identität und Diversität stärker gefragt sind als soziale Gerechtigkeit. Und ausgewandert ist nach rechts weniger das Progressive, sondern das Disruptive. Also das war ja den linksrevolutionären Strömungen mal eigen. Das Aufmischen, ein Quantum an Anarchie, Aufruhr und so weiter. Und das reklamieren eben jetzt die rechtslibertären Anführer der neuen Rechten für sich, die sich ja zum Teil als konservative Revolutionäre bezeichnen.
Ja, und da anknüpfen an die 20er Jahre, ne?
Genau, was eben heute kein Widerspruch mehr in sich selbst sein soll. Und das geht dann einher, und das ist eigentlich der wichtige Punkt, mit der realen Verschiebung des Klassenkampfs nach rechts, will sagen, nicht mehr die Kapitalisten, die Superreichen, die Privilegierten, die da oben an der Spitze der Sozialpyramide, you name it, sind im Visier, sondern die Unterprivilegierten, die Armen, die kleinen Leute und noch weiter unten, für die dann die Flüchtlinge, Minderheiten, Migranten, sozial Schwache und eben nicht mehr die sozialen und politischen Eliten, sondern die kulturellen Eliten.
Führt diese Moderne, die Sie gerade beschrieben haben, Klaus Leggevi, zu sowas wie antimodernen Reflexen, ja, ich glaube, ein Wort von Ihnen, ist es zu neuen Ethnokratien?
Ja, was diese Menschen verbindet, von Argentinien über die Vereinigten Staaten bis nach Ungarn und in die AfD, ist eben die Sicherung der weißen Vorherrschaft. Also die Weißen, die demografisch ins Hintertreffen zu geraten scheinen, nicht wirklich, die sollen auf jeden Fall an der Spitze bleiben. Aber viel wichtiger finde ich im Moment eigentlich nicht nur diese ethnonationalistische Wendung, sondern dass die sich verbunden hat mit dem, was man jetzt neuamerikanisch Broligarchie nennt oder Plutokratie, die Herrschaft der Reichen. Also die Superreichen haben ja immer schon wesentlich und massiv Einfluss auf politische Entscheidungen genommen, Wahlkämpfe finanziert etc. Aber jetzt drängen sie eben, wie man an Musk und den Tech-Milliardären sieht, selbst an die Macht. Und auch jemand wie Trump, der ventiliert ja schon, hat er gestern gesagt, seine dritte Amtszeit und eröffnet dann seinen Kindern und Enkeln so eine dynastische Perspektive. Mich erinnert das Ganze so ein bisschen an, was man früher bei Aristoteles in der politischen Theorie gelernt hat, wo die Demokratisierung eben kein Telos war, also da steuerte alles drauf hin, weltgeschichtlich, sondern ein Zyklus, ein Kreislauf, also von der Demokratie über die Ochlokratie, die Herrschaft des Pöbels, zurück eben zur alten Oligarchie, in dem eben die Besitzenden den Ton angaben.
Eins Ihrer letzten Bücher vor 8 Jahren hieß Europa zuerst. Gucken wir uns die Situation am 17. Februar diesen Jahres in Europa an. Könnte Ihr nächstes Buch heißen Europa zuletzt?
Nee, ganz im Gegenteil, man müsste eine Neuauflage wagen, weil jetzt geht es ja endlich um das, was damals bereits sozusagen programmatisch angedeutet wurde, dass wir Europäer uns zusammenreißen und all den Gefährdungen und Risiken, denen wir ausgesetzt sind, und dazu gehörte auch schon 2017 schon der eurasische Imperialismus eines Wladimir Putin und die Andeutungen der extremen Rechten in den Vereinigten Staaten, sich von Europa lösen zu wollen und ein autokratisches Modell an die Stelle zu setzen. Also das war damals ja alles bereits sichtbar. Und das Motto Europa zuerst ist ja dann von einem Politiker wie Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, auch beherzigt worden. Der wollte die Einigkeit Europas, der wollte eine gemeinsame Sicherheits-, eine nachhaltige Wirtschaftspolitik und auch gerechtere Steuerpolitiken. Und diese Initiativen sind weder von Merkel noch von der Sozialdemokratie und Scholz ernst genommen worden. Stattdessen haben wir uns in Deutschland immer weiter an Putin rangeschmissen und blind auf den amerikanischen Schutz vertraut. Also im Gegenteil, jetzt muss es erst recht heißen, Europa zuerst. Und ich denke, dass wir dieser neuen Verbrüderung der Autokraten in Washington und Moskau auch durchaus was Machtpolitisches entgegenzusetzen haben.
Europa zuerst, sagt Politik- und Kulturwissenschaftler Klaus Leckewie. Mitte der 90er Jahre, da entstand am Londoner Royal Court Theatre eine Form dramatischer Sozialkritik im Kleid ziemlich trashiger Komödien. Der Dramatiker Martin Crimp fügte dem mit Angriffe auf Anne 1997 ein Experiment hinzu. Er schuf nämlich eine Bühnenfigur, die die Summe der Vermutungen über sie selber ist. Anne, das ist das, was andere von ihr annehmen, von ihr sagen, von ihr schreiben. Zugleich standen damit aber auch Gesellschaft und Schriftstellerei und Kunst auf dem Prüfstand. An der Berliner Schaubühne fand das Stück über die Profile von Anne in der Regie von Lilli Ruprecht auf die Bühne und Eberhard Spreng hat es gesehen.
Wer ist Anne? Eine Terroristin? Eine Reiseleiterin? Ein Pornofilmstar? Oder eine Künstlerin, die mit ihren Werken diverse Selbstmordversuche thematisiert? Martin Crimp hat mit Angriffe auf Anne im englischen Original Attempts on Her Life ein Verwirrspiel um die Identität einer Person entwickelt, das zudem auch noch dramaturgisch vielschichtig gelesen sein will. Denn der englische Titel kann sowohl Versuche über ihr Leben als auch Anschläge auf ihr Leben bedeuten. Es geht also einerseits um die literarische Unschärfe der Titelfigur und andererseits um die Gewalt, die man einem Menschen antut, wenn man ihn beurteilt, ihm eine Identität zuschreibt. Es ist so natürlich auch ein Stück über Gewalt gegen Frauen. Diese Frau ist auf der kleinen Bühne des Globe in der Schaubühne zunächst völlig abwesend. Und zu hören sind nur Stimmen auf ihrem Anrufbeantworter.
Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Mir ist klar geworden, wie sehr ich dich verletzt habe, mein süßer kleiner Liebling. Und da ist gerade jemand in der anderen Leitung, Anne. Ich muss das Gespräch unbedingt annehmen. Ich rufe dich zurück.
Was wie ein reines Hörstück beginnt, setzt sich optisch als Spiel mit Visionen und Spiegelungen fort. Als ein Liebespaar, das auf einem Bett liegt, das von einer Kamera im Schnürboden senkrecht von oben erfasst wird, wie von einer höheren Instanz. Oder als Maskenspiel, wenn Jule Böwe, Kai Bartholomäus Schulze und Marcel Kohler in verschiedenen gepunkteten Röcken und Blusen und hinter drei gleichen und einigermaßen ulkigen Frauenmasken über Mensch und Welt schwadronieren. Oder wenn Blumenranken den Videohintergrund abgeben für die Meditation über eine Zeit, als Mensch und Natur vereint waren. Eine Welt, in der alle Bäume Namen hatten und gepflanzt wurden bei jeder Geburt eines Menschenkindes. Aber das war eine Welt, die in Hass und Gewalt untergegangen ist.
Sie ist sehr wütend.
Sie ist sehr wütend.
Alles zerstört. Eine ganze Lebensweise zerstört. Eine Verbundenheit zur Natur zerstört.
Anne ist diesmal ein Konzept, eine Allegorie für Mutter Natur. Die 17 Szenarien für das Theater, wie das Stück von Martin Crimp im Untertitel heißt, ist ein fragmentiertes Sittenbild vom Ende der 1990er Jahre, als Massenmedien immer mehr Denkweisen und Weltbilder prägten, als der Jugoslawienkrieg den Schrecken von Massaker und ethnischen Säuberungen ins europäische Bewusstsein zurückbrachte und als man zu ahnen begann, dass man künftig nur noch existiert, wenn man sein digitales Abbild in der Welt hinterlässt. Die Die Kamera liebt dich, heißt der Punk, den das Ensemble mit tatkräftiger Unterstützung von Musiker Fabian Ristau in den Saal schmettert. Heute, 28 Jahre später, kann man die Folgen der von den sozialen Netzwerken global ausgebeuteten narzisstischen Selbstschau absehen. Eine Selbstbestimmung ist ohne perfekt performte Selbstinszenierung fast undenkbar. Das Spiel mit der Identität ist bei Martin Cramp noch ein zeit- und medienkritisches Spiegelkabinett, in dem Ich und Welt schillernd ineinander übergehen. Aber dieses Stück über das Stücke-Schreiben ist im Kern doch auch eine Meditation über das Abwesende. Anne ist alles, ist überall und zugleich nirgends. Die Regie und das Ensemble rackern sich tapfer ab an diesem Widerspruch. Und irgendwie ist Anne in der Schaubühne am Ende dann doch einfach nur Jule Böwe, wenn sie mit melancholischem Ernst den Song vom Girl Next Door ins Mikrofon haucht. Martin Cramps Angriff auf Anne ist ein früher, medienkritischer und fast schon prophetischer Beitrag für eine Identitätsdebatte, die sich erst im 21. Jahrhundert voll entfalten sollte. Die Ausgrabung in der Schaubühne ist eine melancholische Revue- und Kostümshow. Regieideen folgen aufeinander, sie alle sind eher Illustrationen. Eine theatrale Dringlichkeit des Vorhabens wird so nicht erkennbar.
Sagt Eberhard Spreng über Angriffe auf Anne an der Berliner Schaubühne. Im letzten Jahr, da hatte es ja bei der Berlinale einen Eklat gegeben, als eine Filmvorführung zur Pro-Palästina-Protestaktion geriet. Nach der Pressekonferenz vom letzten Freitag nun, bei der die Schauspielerin Tilda Swinton ihre Sympathie für die Israel-Boykott-BDS-Bewegung geäußert hat, standen jetzt zwei Dokumentarfilme im Zentrum, die sich mit israelischen Geiseln der Hamas nach dem Terroranschlag vom Oktober 23 befassen. Filmredakteurin Susanne Burg, an Sie die Frage, die Festivalchefin Trisha Tuttle hat ja betont, sie möchte, dass mehr über Filme, weniger über Politik diskutiert wird. Hier findet doch jetzt beides zusammen, oder?
Ja, dagegen hat sie auch gar nicht, solange eben über die Politik im Film diskutiert wird. Aber eigentlich möchte man hinterher gar nicht diskutieren für eine Weile, weil diese Filme so eindrücklich sind und man sie erstmal verdauen muss. Beide Filme haben nahestehende Personen der Geiseln direkt nach dem Terroranschlag begonnen. Und die Filme begleiten dann die Angehörigen der Geiseln durch ihre Höllenreise. Also das Warten auf die Nachrichten, ob die Verwandten noch leben, ob sie vielleicht sogar freigelassen werden. Und die Filme zeigen auch, wie komplex politische Diskussionen in Israel auch innerhalb einer Familie sein können. Das ist bei einem der Filme so, Holding Liat.
Holding Liat von Ren Kramer, da geht's um eine Geisel, Liat Benin Azli, die schließlich nach 50 Tagen freigelassen wurde. Wie erzählt der Film denn von dieser Geiselhaft?
Ja, also Liat und ihr Mann, die sind aus dem Kibbutz Nir Oz entführt worden. Beide haben die israelische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Und der Filmemacher ist ein Verwandter aus USA. Also er hat dann auch sofort nach dem Attentat, nach dem Angriff mit den Dreharbeiten begonnen. Und wir sehen dann zum Beispiel Liats Vater, wie er in die USA reist, um Druck auf die US-Regierung auszuüben, bei der Befreiung der Geiseln hilfreich zu sein. Liats Vater ist großer Kritiker von Benjamin Netanyahu und äußert diese Kritik auch sehr deutlich. Sagt an einer Stelle zum Beispiel zum Lobbyisten der palästinensischen Seite, dass er, also Liats Vater, wahrscheinlich in manchen Position ihm näher steht als Netanyahu. Wir sehen auch andere Familienmitglieder, darunter den Sohn der Entführten, der will Rache. Andere haben Israel wegen der rechten Politik verlassen, auch in die USA. Also die Politik hat die Familie selbst gespalten, so sehr, dass manchmal kaum Raum zur Trauer bleibt. Und am Ende sind dann auch Glück und Drama sehr, sehr nahe beieinander, denn als Liat freikommt, wird auch klar, ihr Mann ist in der Geiselhaft gestorben. Also mich hat dieser Film in seiner Komplexität unglaublich beeindruckt.
Ein nicht sehr personenreiches, ich glaube nur 4, 5 Personen sind im Film zu sehen, von Michtav David, A Letter to David, handelt von der israelischen Geisel David Kunio, die noch nicht freigelassen ist. Bei der Eröffnung, manche haben es gesehen, wurden ja auch Fotos von ihm hochgehalten, denn David Kunio war 2013 schon mal bei der Berlinale als Schauspieler in einem Film zu sehen. Was ist das für eine Produktion?
Ja, also der Regisseur dieses Films, Tom Schoval, schreibt einen Brief an diese Geisel David, seinen Freund, beschreibt all die schwierigen Gefühle und Gedanken, die ihn beschäftigen, die ihn auch beschäftigen, nachdem er diesen Film von 2013 nochmal gesehen hat, Youth, ein Film, bei dem die Realität, die Fiktion Jahre später bitter einholt, denn in dem Film geht es um ein eng verbundenes Bruderpaar, ein Spielfilm, und als die Familie in finanzielle Not kommt, da entführen die beiden Brüder eine junge Frau und wollen Lösegeld erpressen. Einer der Schauspieler war eben David. Und Tom Schoval baut Szenen aus Youth in seinen Film ein und auch Szenen aus kleinen Privatfilmen, die David selbst im Kibbutz gemacht hat. Also da sehen wir ihn in der Orangenplantage mit seinem Bruder. Und da kommt einem David ganz nah. Wir haben wirklich das Gefühl, wir lernen ihn kennen. Und das ist das auch, was Regisseur Tom Schoval auch wollte, wie er mir im Interview gesagt hat.
I think this is the power of cinema, and I prefer that.
Das ist die Magie des Kinos. Ich ziehe diese Bilder denen vom Blutbad des 7. Oktober vor. Das war der schiere Horror. Ich wollte den Raum des Kinos für einen Dialog nutzen und die Menschen hinter der Tragödie zeigen. Ich wollte David, den Zivilisten, zeigen, ohne Politik.
We'll see David the person, not the politics.
Ja, und das ist das, was der Film wirklich macht. Er zeigt den Menschen hinter den Schlagzeilen. Das ist zutiefst humanistisch und sehr beeindruckend.
Noch zwei kleine Fragen. Susanne Burg, ist bekannt inzwischen, wie es der Geisel geht? Und abschließend, ich knüpfe die Frage gleich an, ist auch die palästinensische Seite bei den Dokumentarfilmen vertreten?
Also man vermutet, David ist noch am Leben, genaueres weiß man nicht. Und übermorgen wird es ja auch einen sehr beeindruckenden Dokumentarfilm über Jugendliche in Gaza geben, die schon vor dem Krieg Parkoursport gemacht haben. Yalla Parkour, auch das Einblicke in das Leben von Zivilisten.
Susanne Burg über Beiträge, Filmbeiträge bei der Berlinale über Nahost. Wir berichten natürlich weiterhin. Der Titel der Potsdamer Ausstellung im Museum Barberini, der ist sehr einfach und sehr zutreffend. Kosmos Kandinsky. Denn Kandinsky erneuerte nicht nur die Kunst, als er 1909 die neue Künstlervereinigung München mitgründete, er stieg auch aus der figürlichen Abbildung aus, stieß mit der geometrischen Abstraktion in den Kosmos vor. Wassily Kandinsky verfasste 1910 die programmatische Schrift über das Geistige in der Kunst und darin ging es um die geistigen, die weckenden, die prophetischen Kräfte der Kunst von Dreiecken und Punkten. Kandinskys Konstruktivismus schaute aber nicht nur zu den Sternen, sondern war einflussreich. Die Ausstellung zeigt, wie über 6 Jahrzehnte hinweg die geometrische Abstraktion in Europa und den USA präsent wurde. Das erste Wort im Beitrag von Carsten Probst hat die Kuratorin.
Also es ist eine ungewöhnliche Kandinsky-Ausstellung, weil wir gehen weit hinüber aus Kandinsky, auch weit hinüber aus sein Leben. Und wir schauen das Netzwerk an, das er beeinflusst hat.
Sagt Starre Barnsen, die mit erstaunlicher Leichtigkeit Kandinskys Werk der 1920er Jahre mit späteren Entwicklungen nicht gegenständlicher Kunst bis hin zur US-amerikanischen Minimal Art zusammenbringt. Es handelt sich dabei also nicht mehr um Kandinskys Werke der Blauen Reiterphase. Es ist die Zeit, in der Kandinsky in Moskau mit Malern der russischen Avantgarde wie Malevich und L. Lissitzky zusammengetroffen und dann auf der Flucht vor zunehmenden Repressionen in der Sowjetunion nach Deutschland emigriert war. Als Lehrer am Bauhaus in Weimar, Dessau und Berlin entwickelte er maßgeblich seine rein geometrische Abstraktion und eine dazu passende Kunsttheorie. Sterre Barnsen.
Was besonders aber bei Kandinsky ist, ist natürlich diese pädagogische Rolle. Er war Lehrer am Bauhaus, auch in Moskau war er Lehrer. Und in seinen Büchern hatte er wirklich diese große Ambition, zu zeigen, wie funktionieren diese Elemente der Kunst. Also wenn man zum Beispiel nur einen Punkt auf eine Leinwand tut, wie wirkt das? Und was passiert, wenn man ganz viele Punkte auf eine Leinwand tut? Und jetzt klingt das vielleicht alles ein bisschen selbstverständlich, aber Kandinsky war eigentlich der Erste, der so über diese Fragen wirklich formuliert hat.
Gerade aus dieser Zeit wartet die Ausstellung mit vielen Leihgaben auf, die nicht oft zu sehen sind, weil sie entweder aus Privatsammlungen stammen oder selten ausgeliehen werden, wie zum Beispiel das Weiße Kreuz von 1922 aus der Peggy Guggenheim Collection in Venedig, das noch Übergänge zwischen Kandinskys malerischer Abstraktion der 1910er Jahre zu den streng geometrischen Formen zeigt, die an den russischen Konstruktivismus erinnern. Anders als etwa die geometrisch aufgelösten Landschaften eines Piet Mondrian, orientieren sich Kandinskys Malereien an einem Dialog sinnästhetischer Empfindungen und wissenschaftlicher Theorie. Sie wollen unsichtbare Naturkräfte erfahrbar machen, die als Wirkkräfte die subjektive Hand des Malers führen. Letztlich ist es dieser Gedanke einer entsubjektivierten Malerei, der in der Kunst der Nachkriegszeit so bedeutenden internationalen Nachhall gefunden hat, nicht nur in der westlichen Art World.
Wir haben großen Fokus auch auf osteuropäischen und westeuropäischen Dialog. Also in den 60er Jahren zeigen wir Werke von Van Gogh zum Beispiel, der Abstraktion gemacht in kommunistischen Polen, was natürlich überhaupt nicht selbstversprechend ist. Die typische Geschichte Kandinsky ist eigentlich die bis zur Abstraktion. Also warum hat er Abstraktion gemacht? Wir erzählen eine andere Geschichte. Also wir gehen aus der Abstraktion und gucken dann, wie läuft es weiter.
Wojciech Van Gogh, der bedeutendste polnische Op-Art-Künstler, gehört zu den im Westen wenig bekannten osteuropäischen Abstrakten, die diese Ausstellung zeigt, ebenso wie Julian Stanczak, Katarzyna Kobra oder Boris Ender. Ebenso wertvoll sind die Beispiele für Kandinskys Wirkung in Frankreich, wohin er 1933 als entartet diffamierter Künstler vor dem Nationalsozialismus fliehen musste. Sie alle dokumentieren ein gemeinsames Erbe westlicher und östlicher Abstraktionen, das auch während der Zeit des Kalten Krieges nie ganz aufgegeben worden und noch immer neu zu entdecken ist. Dafür fehlen in der Ausstellung seltsamerweise die Hinweise auf die politisch-ideologische Funktion der Abstraktion für die westdeutsche Kunst in der Frühphase des Kalten Krieges und mit Paul Klee oder Alexej Jawlensky auch zwei wichtige Weggefährten Kandinskys aus seiner Zeit in Deutschland, die seine Idee des Abstrakten maßgeblich mit beeinflusst haben.
Ein Beitrag von Carsten Probst über den Kosmos Kandinsky im Barberini-Museum Potsdam. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich ja heute in Paris getroffen, um über den Ukraine-Kurs zu sprechen. In den Kulturmeldungen mit Anna Kohn beschäftigt uns das auch.
Die Frage, wie es mit der Ukraine weitergeht, betrifft auch uns in Deutschland ganz direkt, so Osteuropa-Historikerin Franziska Davies in der Sendung Fazit.
Diese Frage nach Europas Sicherheit, die Sicherheit von uns allen, die wird gerade in der Ukraine entschieden. Und deswegen ist es auch falsch zu sagen, ja, mich interessiert das jetzt nicht so, was in der Ukraine vor sich geht. Vielleicht kann jemand das ja irgendwie mit einem geteilten Land irgendwie lösen. Nein, es ist wirklich auch eine Frage, die unsere Sicherheit hier in Westeuropa fundamental betrifft, die gerade hier entschieden wird.
Die Pläne von Trump, den Ukraine-Krieg sozusagen über den Kopf der Ukraine hinweg zu beenden, sieht Davies kritisch. Sie warnte:
Selbst wenn die Ukraine dem jetzt zustimmen würde, diesen Krieg einzufrieren, wobei ich den Begriff einfrieren auch nicht mag, weil er eben verdeckt, dass ein Genozid stattfindet in russisch okkupierten Gebieten. Aber selbst wenn sie das tun würde, ist es absolut möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass Russland das nicht als Waffenruhe, als Friedensabkommen sehen würde, sondern im Gegenteil als Belohnung der Aggression und als Möglichkeit, weiter Zeit zu kaufen, um sich wieder aufzurüsten und wieder einen erneuten Angriff auf Kiew, auf die nicht besetzte Ukraine zu starten.
Franziska Davies in der Sendung Fazit. Das Gespräch können Sie in voller Länge in der Deutschlandfunk-App hören. Schauspielerin Vicky Krieps und Regisseur Florian Gallenberger bilden die neue Spitze der Deutschen Filmakademie. Beide wurden von den Akademiemitgliedern ins Präsidium gewählt. Krieps tritt an die Stelle von Alexandra Maria Lara, die nach 3 Jahren im Präsidium mit Gallenberger nicht noch einmal kandidieren wollte. Gallenberger betonte: Wir werden für den deutschen Film und seine Sichtbarkeit kämpfen und vor allem auch die Werte, für die Deutsche Filmakademie steht, also Weltoffenheit, künstlerische Exzellenz, Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt nach außen vertreten. Haben wir dazu ein Steigermännchen? So beschreiben es die Kollegen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wenn sie auf der Suche nach einem Cartoon des Karikaturisten Ivan Steiger waren. Seine charakteristischen Männchen bebilderten so einige Texte in der FAZ. Seit den 70ern erschien fast täglich eine Zeichnung von Steiner in der Zeitung. Er arbeitete aber auch für viele weitere europäische und nordamerikanische Zeitungen und Magazine. 1939 war Steiner in Prag geboren worden, hatte an der Filmakademie studiert und war nach der Niederschlagung des Prager Frühlings nach Deutschland emigriert. Steiger produzierte auch Filme, schrieb Drehbücher und Bücher und gründete Spielzeugmuseen in München und Prag. 2009 war er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Am Freitag ist Ivan Steiger in München gestorben, wie jetzt bekannt wurde.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anna Kohn am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler sagt Dank für Ihr Interesse daran. Die Nachrichten gleich nach uns, dann die Informationen am Abend. Sie berichten unter anderem auch über den Ukraine-Sondergipfel in Paris. Ihnen einen guten Abend.